Ich habe wirklich viel Gemüse mitgebracht heute, das stimmt. Bitte nehmt es mit, damit ich mit leeren Kisten wieder nach Hause komme. Ja. Das wäre mir eine Hilfe. Wir haben viele Wechsel im Moment. Vielen Dank, Anna. Das hat wunderbar funktioniert. Sie geht, glaube ich, am Mittwoch, el miércoles te vas, o el jueves? Jueves, ja. Viernes. Okay, no importa. Ich glaube, sie wird am Donnerstag weggehen, zurück wieder nach Kolumbien. Sie hat die Schule beendet jetzt bei uns. Andere werden übernächste Woche wegfliegen, wieder zurückfliegen aus Argentinien nach Julieta. Und dann die Gabi, sie wird in ein weiteres Praktikum gehen nach Thailand. 3 Monate und kommt dann wieder zurück und ist die große Schwester von den Neuen, die im September dann anfangen. Und morgen kommt eine junge Frau aus Venezuela und eine Familie mit 2 Kindern aus Venezuela. Die werden für 3 Monate hierbleiben und mithelfen in der Arbeit. Das sind Vollzeitmissionare von uns, von Movida. Wir haben ja 50, 60 Vollzeitmissionare in Lateinamerika. Und die werden jetzt kommen und uns mithelfen. Vielen, vielen Dank für eure Mithilfe auch. Kurt, das war super. Deine Mithilfe beim Heuen. Andere auch dabei gewesen, also herzlichen Dank. So ein strenger Sommer für uns bis jetzt. Viel Arbeit, körperliche Arbeit auch. Und wir waren nicht so viele, wie wir eigentlich bräuchten, oder? Und das wird sich jetzt, denke ich, im September ändern. Jetzt haben wir wieder eine volle Klasse. 10 Leute kommen aus verschiedenen Ländern Lateinamerikas. Und auch Leute als Volontär kommen auch für längere Zeiten, also für 3 Monate mindestens. Und das hilft uns extrem. Wir sind weiter am Ausbauen. Wir haben den Brotbackofen jetzt fertig. Es fehlt nur noch das Dach. Und wir können, denke ich, im August anfangen mit Zopf und mit Bauernbrot backen. Das sind alles so Momente, wo unsere Schüler lernen. Wie kann ich aktiv auch werden in Afrika, in Teilen von Asien, im Mittelmeerraum auch, wo kann ich wie den Menschen besser helfen? Immer natürlich mit der Botschaft von Jesus Christus. Das bleibt das Zentrale. Aber wir sind wirklich sehr dankbar für das, was geschieht. Jetzt heute in einer Woche, also mit anderen Worten nächsten Sonntag, fliegt eine Familie weg aus Argentinien. Die gehen nach Rom. Von Rom fliegen sie weiter nach Sizilien. Und dort unten macht der gute Mann, ist 37, hat eine Frau, 2 Kinder. Dort macht er seine Papiere, dort aus dieser Gegend kommt sein Großvater und dort muss er die Papiere machen, damit er Italiener wird. Das ist so ein Prozess von ungefähr 2 Monaten und dann werden sie weiterfliegen in die Schweiz, um in Walzenhausen dann in die Leiterschaft einzusteigen, um mich vielleicht mal in 2, 3 Jahren dann bitte zu ersetzen. Ja, das wäre die Idee. Fabrizio Galli, italienischer Name, gell? Ja, er ist der Leiter gewesen von dem Kongress, den wir jetzt im Januar in Argentinien hatten. Schon 12 Jahre in der Movida-Arbeit dabei. Guter Freund von unserem Sohn Mazzi, der ja bei OM ist. Und ja, ich hoffe sehr, dass er schnell Deutsch lernt. Die Schweiz lieben lernt, seine Frau kann schon sehr gut Italienisch auch, also da ist Hoffnung. Es ist eine andere Familie, die haben jetzt im August werden sie ihr erstes Kind bekommen. Er kommt aus Guatemala, sie kommt aus Honduras und leben zurzeit in Kolumbien und sind unser Leiter dort. Er war viele Jahre Leiter von Koinam, das ist so eine AEM-Geschichte, Arbeitsgemeinschaft Evangelikale Missionen, und ist knapp über 40 und wird auch nach Walzenhausen umziehen, um dort dann der Fewe zu helfen, die für die Prisma-Schule zuständig ist. Weil das ist einfach zu viel geworden für uns als kleineres Team. Nur so ein bisschen Infos, damit ihr wisst, was da geschieht, dass das Verstärkung gibt in Walzenhausen. Das ist ganz, ganz deutlich zu erkennen. Europa wird oder ist nicht dabei, jetzt die erste Geige zu spielen in Sachen Weltmission. Das ist vorbei. Es wird sich auch nicht so schnell wieder ändern. Wir sind zu bequem geworden. Wir haben ein Sicherheitsdenken aufgebaut, das es nicht mehr zulässt, so auszureisen, wie wir noch das gemacht haben. Ja? Vor 40 Jahren, da sind wir einfach losgegangen. Da gab es keine 2 Wochen Urlaub in Chile, um zu gucken, ob mir das gefällt oder nicht. Ob das Klima das Richtige ist oder nicht. Da ist man einfach gegangen, weil Gott gesagt hat, geh. Das ist eigentlich die simpelste Form von Gehorsam. Man tut, was einem gesagt wird. Und das haben wir gut verstanden. Mechtet und ich, wir sollen gehen, wir sollen uns um andere Menschen kümmern, nicht um uns selber. Und das sind heute nicht mehr so viele Menschen, junge Menschen, die jetzt einfach mal losgehen und Gott gehorsam sein wollen. In einem anderen Kontinent, in einem anderen Land, mit anderen Kulturen, aber wir haben das nie bereut. Das war eine gute Entscheidung, das war der richtige Weg für unser Leben. Wir haben so viel mit Gott erlebt und auch heute noch, obwohl ich eigentlich pensioniert sein sollte. Aber ich bin immer noch unterwegs mit jungen Menschen. Gestern habe ich 4 junge Leute in Altstetten abgeladen. Ich habe es gerade kurz gesagt. Um 19 Uhr beim Jodlerfest. Was ist das für ein Schock für einen Südamerikaner? So eine traurige Musik, melancholisch, da setzen sie sich von einem Tisch zum anderen und irgendetwas singen sie. Also ganz was Interessantes, dieses Sensibilisieren für eine andere Kultur, für andere Werte. Ich habe sie dann um 10 Uhr abends abgeholt und sie waren tief beeindruckt von einem solchen Fest. Und ich finde das wunderbar, dass wir Südamerikaner vorbereiten können für eine andere Kultur, um dort in dieser neuen Kultur die Botschaft von Jesus zu bringen. Ich bin beeindruckt immer wieder von den Figuren, die Gott gebraucht hat im Alten, im Neuen Testament. Man hört als kleines Kind die Geschichte von David und Goliath, aber man hat dann nicht gehört, was seine Sünde alles für Konsequenzen mit sich gebracht hat in seinem Leben. Ich könnte mal dann einen Sonntag gebrauchen, um über die 8 Konsequenzen zu reden, die die Sünde im Leben von David mit sich gebracht hat. Das ist so erschreckend. Alles in diesem Lebensbild von David, Jakob. Was ist das für ein Mann? Das beschäftigt mich. Weggegangen von zu Hause. Seine Mutter hat ihm so schlecht Rat mitgegeben, oder? Und dann ist er nach vielen Jahren zurückgekommen und hat seine Mama gar nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie er sich das noch zurechtgemacht hat, wie er damit fertig geworden ist in seinem Herzen, dass er nie mehr mit seiner Mutter darüber reden konnte, was damals passiert ist, als er noch ledig war, zu Hause war. Das sind Fragen, die mich beschäftigen. Das war nicht einfach. Happy End. Er selber, Papa von vielen Kindern, musste sehr schmerzvolle Jahre verbringen. Mit Ungewissheit, mit Fragen, wo ist mein Josef geblieben? Und das beschäftigt mich immer wieder. Und ich denke, wir können da ein Stück weit etwas von Gott lernen. Gott ist so groß. Wir haben das heute Morgen gesungen und wir haben ihn angebetet. Und ich, je älter ich werde, je mehr denke ich, ich kenne Gott so schlecht. Ja. Ich weiß, ich kann Gott nicht in meine Gedanken hineinpressen. Das geht irgendwie nicht. Er ist viel anders. Seine Wege sind manchmal so unlogisch. Und ich frage mich, wer ist dieser Gott? Und dann gehe ich ins Alte Testament und sehe mir Figuren an, von denen ich heute Morgen etwas lesen möchte und weitergeben möchte. Also, gell, Kurt, ich habe ja nicht nur Gemüse mitgebracht. Ich hätte auch 4 kleine Katzen zum Verkaufen. Ich habe auch Kaninchen. Also, ihr könnt eigentlich bei mir haben, so ungefähr, was ihr wollt. Also, wenn jemand eine Katze möchte, bitte, sagt es mir. Ich habe 4 kleine Katzen, süße Katzen, wirklich. Wenn ihr eine Familie kennt mit Kindern, dann nehmt oder sagt es mir, ich bringe sie vorbei, wenn ihr wollt. Dann haben wir sie los, ja. Gut, aber jetzt aus 1. Könige, Kapitel 17. Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab: So wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird es weder Tau noch Regen geben, bis ich es sage. Und darauf kam das Wort Jahwes zu Elia: Geh hinüber ins Ostjordanland und versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen, und aus dem Bach kannst du trinken. Elia gehorchte dem Wort Jahwes, ging auf die andere Jordanseite und hielt sich im Tal des Krit auf. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch. Wasser bekam er aus dem Bach. Einige Zeit später vertrocknete der Bach, weil es im ganzen Land keinen Regen gab. Und da kam das Wort Jahwes zu Elia: Geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Ich habe einer Witwe in dem Ort befohlen, dich zu versorgen. Elia machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Als er an das Stadttor kam, begegnete ihm eine Witwe, die gerade Holz sammelte, und er sprach sie an und bat: Hol mir doch ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie ging, um es zu holen, rief er ihr nach: Bring doch bitte einen Bissen Brot mit. Da sagte sie: So wahr Jahwe, dein Gott, lebt, ich habe keinen Vorrat mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein bisschen Öl im Krug. Ich sammle gerade ein paar Holzstücke auf, um mir und meinem Sohn etwas zuzubereiten. Wenn wir das gegessen haben, bleibt uns nur noch der Tod. Und da sagte Elia zu ihr: Hab keine Angst. Mach nur, was du gesagt hast. Aber back zuerst einen kleinen Brotfladen für mich und bring ihn mir heraus. Den Rest kannst du für dich und deinen Sohn zubereiten. Denn so spricht Jahwe, der Gott Israels: Das Mehl im Topf wird nicht ausgehen und das Öl im Krug mir nicht abnehmen, bis Jahwe wieder Regen gibt. Und da ging sie und machte, was Elia ihr aufgetragen hatte. So hatten sie und Elia und ihr Sohn für viele Tage zu essen. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, wie es Jahwe durch Elia versprochen hatte. Das ist eine bekannte Geschichte, eine sehr interessante Geschichte. Gott schickt Elia in die Isolation. Er war im Rampenlicht aktiv und schickt ihn in eine Grundausbildung an einen Ort, den er innerlich anders verlassen wird, als er ihn am Anfang aufgenommen hat. Eigentlich könnte man meinen, dass das ein schlechter Moment ist, vom Königshof wegzugehen, jetzt, wo er solche Ankündigungen gemacht hat. Und Gott nimmt ihn jetzt zur Seite und arbeitet an seinem Herzen. Gott schickt Elias an einen einsamen Ort, wo er ihn für den bevorstehenden Auftrag besser vorbereiten konnte. Wir lesen, dass Gott ihn an den Bach Krit schickte. Geh hinüber ins Ostjordanland und versteck dich am Bach Krit. Wir können diesen Bach nicht mehr genau lokalisieren. Wir wissen nicht mehr genau, wo der ist. Aber dieser Name, jetzt auch im Hebräischen, kommt von diesem Verb charat. Es wird von diesem Verb abgelenkt und bedeutet abschneiden, zurechtstutzen, abgeschnitten von seinen normalen Aktivitäten, abgeschnitten von seinen Beziehungen, die er pflegte. Zurechtgestutzt werden, währenddem ich isoliert bin, allein mit Gott unterwegs. Er wird in Vers 1 als ein Mann beschrieben, der aus Tischbe in Gilead kommt. Und 24 Verse danach, im gleichen Kapitel, wird er als Mann Gottes in Erscheinung treten. In diesen 24 Versen ist sehr viel enthalten. Wir sehen ihn am Anfang in einer sehr guten Position. Es wird nicht regnen. Große Ankündigung. Kehrt bitte um zu Gott. Hört doch auf sein Wort. Und jetzt nimmt Gott einen Menschen, der im Sonnenlicht des Lebens steht, von all seinen Aktivitäten weg und schickt ihn in den Schatten der Verborgenheit. Entzieh dich jetzt der Öffentlichkeit, nimm diesen Schritt, geh diesen Schritt und verlass die Plattform mit den vielen Lichtern. Das mögen wir, die wir eher zu den Machertypen gehören, nicht so gern hören, oder? Gott sagt, versteck dich. Schutz vor König und seiner Frau und jetzt kriegst du eine Ausbildung der besonderen Art. Mit anderen Worten könnte ich mir vorstellen, dass Gott Elias ins Ohr flüstert, Junge, ich möchte dich jetzt ein bisschen besser kennenlernen. Wer bist du eigentlich? Und was muss da noch verändert werden in deinem Herzen. die Stille an diesem Bach Krit und die Einsamkeit waren wichtige Bestandteile seiner Ausbildung. Und Gott sagt zu ihm in Vers 4, ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und aus dem Bach kannst du trinken. Es wird dir nichts fehlen. Und Vers 5 sagt, Elia gehorchte dem Wort Jahwes, ging auf die andere Jordanseite und hielt sich im Tal des Krit auf. Das war, wie ich anfangs sagte, einfacher Gehorsam. Das ist die simpelste Form von Gehorsam, wenn man tut, was man gesagt bekommt. Das fällt uns sehr schwer. Wir haben unsere Fragen, ja, wenn und warum? Und soll ich nicht noch jemand fragen? Man tut einfach, was Gott einem gesagt hat. Und nun sitzt er an diesem Bach, ganz alleine, isoliert, jeden Tag, frisches Wasser. In einer sehr trockenen Gegend. Tag für Tag, Woche für Woche. Und plötzlich wird das Wasser weniger, bis das Bachbett völlig austrocknet. Und ich habe das lange überlegt, wo in meinem Leben saß ich an einem solchen ausgetrockneten Bachbett. Wie viele Menschen gibt es, die an einem ausgetrockneten Bachbett sitzen? Ich weiß nicht, haben Sie in den letzten 2-3 Tagen Nachrichten von Deutschland mitbekommen? Unser Tennisspieler dort. Ich habe den Eindruck gehabt, er sitzt an einem trockenen Bachbett. Er kann nicht mehr. Er ist innerlich ausgebrannt. Er hat keine Freude mehr am Tennisspielen. Gerade ist unser Geschäft noch gut gelaufen. Gerade war ich doch noch so topfit. Vor ein paar Wochen war mein Bankkonto noch gefüllt. Und wie viele Menschen sitzen vor einem ausgetrockneten Bachbett einer kaputten Ehe? Ich möchte mal 3-4 Lektionen hier erwähnen, die Elias jetzt lernen muss. Erstens, sei bereit, von Gott beiseite genommen zu werden. Zu hören, wenn Gott sagt, jetzt brauche ich dich mal isoliert von deinen ganzen Aktivitäten in der Stille, ganz allein mit mir. Denk daran, das Zweite, dass Gottes Anweisung auch immer Gottes Fürsorge beinhaltet. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann wird er auch dafür aufkommen. Wir haben ein schönes Sprichwort im Spanischen, dass wenn du etwas bittest, Gott wird die Rechnung bezahlen. Gott weiß, was du brauchst, jeden Tag. Dritte Lektion, die ich hier lerne: Ich muss jeden Tag neu auf Gott vertrauen. Das habe ich nicht so klar gehabt. Und sag bitte jetzt nicht, das ist gegessen. Das ist in meinem Leben klar. Ich bin jetzt 67 und bin immer noch dabei, jeden Tag das einzuüben, auf Gott vertrauen. Ich sage zu meiner Frau am Morgen: Mama, das sage ich immer noch Mama, weil das vier Kinder 25 Jahre lang gesagt haben. Und dann sage ich: Mama, heute Morgen werden wir miteinander sagen, Gott sorgt für uns. Und wir sollen uns um nichts sorgen. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Das muss ich jeden Tag einüben. Nach über 45 Jahren gläubig sein. Jeden Tag. Gott sorgt für mich. Meine Seele, die will für gestern sorgen. Die will für heute sorgen. Und die will für morgen sorgen. Aber Gott sagt: Ich sorge für dich. Jeden Tag wirst du Wasser und Fleisch haben. Vierte Lektion: Ein ausgetrocknetes. Das sollten wir unbedingt jetzt nicht vergessen. Ein ausgetrocknetes Bachbett ist oft ein Zeichen dafür, dass Gott mit mir zufrieden ist. Das hat nicht immer gleich mit Sünde was zu tun. So, Gott ist dabei, mir etwas ganz Wichtiges im Leben beizubringen. Und das durch ein ausgetrocknetes Bachbett. Gott schneidet Dinge aus dem Leben Elias, während er alleine mit ihm für fast ein Jahr am Bach Krit Zeit verbringt. Vielleicht fragst du dich, was hat er da aus dem Leben von Elias weggeschnitten? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht Stolz. Vielleicht Angst, vielleicht Bitterkeit. Weshalb hast du mich von dort weggenommen? Das ist doch nicht gerecht. Ärger. Keine Ahnung, aber er hat sein Herz verändert. Vers 8 lesen wir, und da kam das Wort Jahwes zu Elia: Geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibt dort. Gott weiß genau, wo sich dieser Mann aufhält. Gott weiß, wo du bist. Gott weiß, wo ich bin, in welcher Situation ich bin. Und Gott redet zu ihm. Keine vorherige Ankündigung. Er hat sich nicht vorbereiten können auf diese Message. Einfach an einem Augenblick in seinem Leben hat Gott zu ihm geredet: Geh. Geh nach Sarepta und bleib dort. Das ist schwer für uns. Das Gehen. Endlich kann ich hier weg. Endlich hört diese Schule auf. Endlich kann ich mich wieder bewegen. Das lieben wir. Und dann sagt Gott im gleichen Satz: Bleib dort in Sarepta. Das fällt uns schwer. In der Gemeinde bleiben. Dort, wo das nicht stimmt und das nicht stimmt und das auch nicht gut ist. Dort bleiben, das ist schwer für uns. Gehen, weggehen, wechseln, das lieben wir, das ist Action, das ist Movimiento. Unerwartet, ohne vorherige Ansage, lesen wir in Vers 8, geh nach Sarepta. Da kam das Wort Jahwe zu Elia. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann an diesem Bach Krit war, vielleicht auch mit der inneren Einstellung, ich habe mich daran gewöhnt, lass mich hier ausruhen. Und vielleicht hat er gar nicht gewusst, was da alles auf ihn zukommen wird. Aber es kommt noch etwas Schlimmeres jetzt auf ihn zu. Und jetzt werden wir nämlich das Klassenzimmer am Bach Krit verlassen. Und er muss das Gelernte dort am Bach Krit jetzt anwenden, ganz praktisch. Sarepta, der zweite Ort, wo Gott ihn hinführt, auch wieder im Hebräischen hat das was zu tun mit Einschmelzen, Schmelzen, Feuerofen. Eine Situation, die schwierig wird für ihn. Vers 9, geh nach Sarepta, bleib dort, ich habe eine Witwe in dem Ort befohlen, dich zu versorgen. Endlich kann ich weg vom Bach Krit. Endlich hört diese Zeit auf. Und das lieben wir. Und dann bleib dort. Und ich könnte mir vorstellen, diese über 100 Kilometer, die er gewandert ist, da wird er gedacht haben, nicht schon wieder. Jetzt komme ich an einen ganz anderen Ort, weiß nicht, was mich dort alles erwartet. Das ist schwierig für uns Menschen. Er marschierte circa 160 Kilometer, um von einer Witwe versorgt zu werden. Das ist eher für einen Mann demütigend. Nun gut, irgendwie freut er sich sehr wahrscheinlich Elias auf dieses Sarepta, denn er dachte sich, was Gott da alles versprochen hat, er wird sich dort freuen und denkt sehr wahrscheinlich, wenn ich dort ankomme, ein Schild über der Straße, herzlich willkommen hier in Sarepta oder vielleicht während diesen 160 Kilometer hat er sich das so vorgestellt, dass diese Witwe kochen wird, der Tisch ist schön gedeckt, Teller, Gläser, Gabel, Messer, es ist alles bereit. Herzlich willkommen in Sarepta. Alle erwarten mich für das leibliche Wohl ist gesorgt. Und dann kommt er in Sarepta an. Da sagte sie, so wahr Jahwe, dein Gott lebt, ich habe keinen Vorrat mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein bisschen Öl im Krug. Ich sammle gerade ein paar Holzstücke auf, um mir und meinem Sohn etwas zuzubereiten. Wenn wir das gegessen haben, bleibt uns nur noch der Tod. Herzlich willkommen in Sarepta. Gott, war das nicht die Frau, die für meine Ernährung zuständig gewesen wäre. Am Bach Kret hast du mich fast verdursten lassen. Ich meine, jetzt werde ich verhungern. Ich habe gelernt im Leben, dass der erste Eindruck an einem neuen Ort nicht immer der beste sein muss. Täusch dich nicht. Wir sind damals nach 10 Jahren in Chile umgezogen nach Argentinien. Schwierige Verhältnisse, schwierige Situationen. Über die anderen, ich vergesse es nie mehr, mit einem Umzugslastwagen. Das war eigentlich kein Umzugslastwagen. Das war ein Lastwagen, der argentinisches Fleisch von Argentinien nach Chile brachte und auf dem Heimweg war sein Kühllastwagen leer. Ich habe ihn dann angehauen auf der Straße und habe gemeint, ob er nicht meine Umzugskisten, mein Klavier, meine Büromöbel in diesem Kühllastwagen mitnehmen könnte nach Argentinien. Ihr könnt euch vorstellen, das war kein Umzug von Zürich nach Wien. Das waren Berge, die wir überwinden mussten von 3200 Meter Höhe ungefähr. Der erste Eindruck in Córdoba war ein komischer Eindruck. Keine Leute haben auf uns gewartet. Wir haben Empanadas Árabes bekommen, arabische Teigtaschen mit Zitrone. Puh, vergesst diesen Abend nie mehr. Komischer Empfang. Nicht immer ist der erste Eindruck an einem neuen Ort der beste. Täusch dich nicht. Vers 12. Da sagte sie, die Witwe, so wahr Jahwe, dein Gott lebt, ich habe keinen Vorrat mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein bisschen Öl im Krug. Das sind die Augen eines Menschen, der nur das sieht, was vor Augen ist. Die Augen der Witwe sahen die Unmöglichkeiten. Was höre ich ständig für Kommentare von Christen, die mir die Unmöglichkeiten auf den Tisch stellen? Aber da sagte Elia zu ihr, hab keine Angst, mach nur, was du gesagt hast. Back zuerst einen kleinen Brotfladen für mich und bring ihn mir heraus. Den Rest kannst du für dich und deinen Sohn zubereiten. Denn so spricht Jahwe, der Gott Israel, das Mehl im Topf wird nicht ausgehen und das Öl im Krug wird nicht abnehmen, bis Jahwe wieder Regen gibt. Und das, Freunde, sind die Augen eines Mannes, der die Möglichkeiten sieht, die Gott vorbereitet hat. Und weißt du, warum er das so sieht? Weil er zuerst ein Jahr am Bach Kret gesessen hat und Gott ihn jeden Tag dort versorgt hat. Er erinnert sich an die Treue Gottes. Damals am Bach Kret. Er erinnerte sich daran, dass Gott ihn jeden Tag versorgt hat. Er erinnerte sich daran, dass Gott ihn nicht im Stich gelassen hat. Darf ich noch mal aus meiner Ehe ein bisschen was ausplanen? Mama, hast du vergessen, dass Gott uns damals so treu versorgt hat? Weißt du noch, wo ich dir gesagt habe, dass du nicht zum Arzt gehen kannst, weil ich kein Geld mehr habe? Und ich dann auf die Post gefahren bin und dort einen Brief rausgeholt habe von einem Freund, der uns einen Scheck über $8,000 geschickt hat. Weißt du noch, Mama? Hast du das vergessen? Gott ist treu gewesen an unserem Bach Krit. Er hat uns jeden Tag versorgt. Weißt du noch? Man kann von Gottes Treue nicht reden, wenn man sie selber nicht erlebt hat. Freunde, über 40 Jahre hat Gott unser Leben gesegnet. Uns immer gegeben, was wir brauchten, nicht was wir wollten. Das ist ein großer Unterschied. Was wir brauchten. Es ist unmöglich, andere einzuladen, einen Schritt im Glauben zu wagen, wenn du es selber nie gewagt hast. Die Kerze der Hoffnung kann man anderen Menschen nur anzünden, wenn deine eigene Kerze brennt. Elias lehnt sich hier ziemlich weit aus dem Fenster, nach meinem Geschmack. Mit dem, was er sagt, in Vers 14 und 15. Denn so spricht Jahwe, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht ausgehen und das Öl im Krug wird nicht abnehmen, bis Jahwe wieder Regen gibt. Und dann ging sie und machte, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und so hatten sie und Elia und ihr Sohn für viele Tage zu essen. Das packt mich immer wieder. Die Treue Gottes, gepaart mit dem Gehorsam eines Menschen, produziert jeden Tag ein Wunderbrot. Noch einmal, vielleicht hat Elias und die Witwe mit ihrem Sohn nicht alles bekommen, was sie wollten, aber sie bekamen alles, was sie brauchten. Gott weiß das alles. Gott weiß, was wir brauchen. Gott sorgt für uns. Darf ich das kurz erzählen? Wie spät ist es jetzt eigentlich? Ach so, ja, 10:45. Da sollten wir so langsam in die Zielgerade kommen, oder? Ich hatte damals einen Renault Trafic. Kennt ihr dieses Vehikel? Renault Trafic, das war früher so eine Art wie der Fiat Boxer gab es doch auch, oder der Ford Transit, so eine Art Kastenwagen. Den habe ich ein bisschen so umgebaut, hinten Stühle reingetan, aber nicht so luxuriös, wie das in der Schweiz gemacht wird. Und dann habe ich dort 8 Leute mitgenommen, mit mir 9. Aber weil nicht so viele Sitze drin waren, habe ich die alle weggenommen und nur Matratzen hingelegt. Da gab es noch nicht diese Sicherheitsvorschriften von Gurt und etc. Dann waren die 8 Leute auf diesen Matratzen und ich war vorne noch mit einem anderen Kollegen am Steuer. Von Chile nach Bolivien. Das sind ungefähr so, ich würde jetzt mal sagen, so 2.500 Kilometer. Da muss man ja zuerst über die Anden fahren und dann durch ganz Argentinien hoch und dann in Bolivien rein. nach Santa Cruz. Und das war ein ziemliches Wagnis. Und währenddem wir da fröhlich nach der ersten Nacht im Auto verbracht, unterwegs waren, mitten in den Anden, kam nach einer langen Kurve, mitten in der Straße waren so richtige Schlaglöcher. Aber ich meine jetzt nicht solche. Ich meine solche. Und irgendwie habe ich die nicht gesehen nach dieser Kurve und bin mitten in diese Schlaglöcher reingefahren. Das hat gekracht und gepoltert. Ich habe das nicht gemerkt, die Batterie im Auto hat sich losgelöst, hat Feuer gefangen, der Motor. Und wir waren natürlich in Sekundeseile, waren wir alle aus dem Auto draußen, haben versucht, das zu löschen. Aber der Amortiguador, diese Feder, wie heißt die wieder? Amortiguador in Spanisch. Ja, die ist... Ja, Stoßdämpfer. Gut, der Stoßdämpfer ist gebrochen durch den Aufschlag und ich war mitten dort in den Anden mit 8 oder 9 Leuten. Wir haben uns keinen Rat gewusst. Es war Samstagnachmittag. Dann haben wir gesagt, okay, dort unten haben wir irgendwo so einen Tümpel mit Wasser gefunden, dann haben wir gesagt, die Frauen gehen mal zuerst und waschen sich dort. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr zurückkommen und dann gehen die Männer und waschen sich dort, dass wir wieder ein bisschen frisch sind. Gut, und dann kam irgendein Auto, hat uns dann mitgenommen in die nächste große Stadt und haben dort dann versucht, einen Mechaniker zu finden. Und auf diesem Weg, um einen Mechaniker zu finden, es war ja Samstagnachmittag, dieses Teil musste in Buenos Aires bestellt werden. Das ging also 3-4 Tage, bis das überhaupt nur dort mitten in den Bergen ankam. Und in dieser Zeit, ich hatte ja kein Handy damals. Ich hatte keine Möglichkeit, meiner Frau zu sagen, Schatz, wir sind jetzt für 3-4 Tage hier mitten in den Bergen verschollen. Sie hatte keine Ahnung. Sie hat nur gewusst, am Dienstagabend werden wir in Bolivien eine Gebetsstunde haben. In der Gemeinde dort und die warten auf uns im Lauf vom Dienstag. Pustekuchen. Am Dienstag waren wir natürlich noch irgendwo mitten in den Anden und keine Kommunikation möglich. Und in dieser Zeit bin ich in dieser Stadt rumgelaufen, habe nach Möglichkeiten gesucht, mich zu kommunizieren, ging nicht. Aber Gott hat mir einen Mann gezeigt, der ein Restaurant hatte. Er war Restaurantbesitzer. Und als er merkte, dass ich gläubig war, hat er gemeint, er wäre auch ein Kind des Königs. Was ich dann bräuchte. Ja, ich habe 8 Leute, ich habe kein Geld, wir müssen irgendwie was essen. Mach dir keine Sorgen, ich werde dir einmal am Tag Pommes frites mit Schnitzel vorbeibringen, dort wo du das Auto hast, und am anderen Tag Teigwaren mit Geschnetzeltem und Salat dazu. Er hat uns 3 oder 4 Tage wunderbar versorgt. Aber was war mit meiner Frau? Meine Frau verging der Sonntag, keine Nachricht. Montag auch keine Nachricht. Am Dienstag waren die so besorgt, dass sie zu einer Gebetsstunde aufgerufen haben in Melipilla, in unserem kleinen Ort in Chile. Und alle Beteiligten waren im Gebet vereint und haben gemeint, wir wären ums Leben gekommen. Keine Nachricht von Bolivien, haben sich kommuniziert mit Bolivien, nein, die sind nicht angekommen, irgendwo verschollen, mitten in den Anden. Das waren schwierige Stunden. Eine halbe Stunde bevor sie am Dienstagabend, auch am Dienstagabend, zur offiziellen Gebetsstunde gegangen sind in Melibir, habe ich sie erreicht am Telefon. Mama, es ist alles bestens in Ordnung. Gott weiß, was wir brauchen. Gott kennt seine Kinder, wie wir das gehört haben, gesungen haben heute Morgen. Ich möchte abschließen mit 3, 4 weiteren Lektionen, die wir lernen können. Gottes Führung ist oft überraschend. Plötzlich hört Elias Gottes Wort, Gottes Stimme. Gottes Führung ist oft überraschend. Ich habe gemerkt im Leben mit Gott, sie ist oft auch nicht logisch. Ich verstehe das nicht, wie Gott führt. Und ich bitte dich, analysiere sie nicht. Sei gehorsam. Zweite Lektion, die ich lernen würde oder möchte. Der erste Eindruck ist nicht immer der richtige, wie ich schon gesagt habe. Gib deswegen nicht auf. Manchmal hast du die Idee, du bist vom Regen in die Traufe gekommen. Aber das heißt nicht immer, dass das Gott nicht gesehen hat oder Gott nicht so geführt hat. Gottes Führung ist nicht immer logisch. Damit Gottes Verheißung, die dritte Lektion, damit Gottes Verheißung in Erfüllung gehen, braucht es zuerst von uns einen Schritt des Gehorsams. Wir können uns nicht nur an den Verheißungen Gottes erfreuen. Wir müssen auch Schritte im Glauben, im Gehorsam tun, damit seine Verheißung in Erfüllung geht. Und das Letzte, Gottes Fürsorge deckt oft gerade das Nötigste. Ein Brot für jeden Tag. Es reicht, Freunde. Lasst uns das sagen hier in der Schweiz, du brauchst nicht alles, was sie dir vorgaukeln. Das ist nicht notwendig. Wir können mit sehr wenig sehr zufrieden sein und gut leben. Möge Gott uns helfen, dass wir aus diesem Wort Lektionen für unser Leben lernen können. Möge Gott uns schenken, dass wir an seiner Treue, an seiner Liebe, an seiner Fürsorge nicht zweifeln. Er ist für uns da. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, dass wir wirklich jeden Tag neu zu dir kommen dürfen, uns keine Sorgen machen müssen. Die dürfen wir bei dir abladen, sagst du. Die sollen wir bei dir abladen. Du sorgst für uns. Du führst Wege, die für uns im ersten Augenblick manchmal keinen Sinn machen. Aber wir wollen immer wieder neu mit Gehorsam antworten. Gott, wenn du rufst, wenn du zu uns redest, dann möchten wir das tun, was du uns aufträgst. Ich danke dir für diese Gemeinde. Danke für ihren Segen. Danke für ihren Gehorsam, rauszugehen auf die Straßen, dein Wort weiterzusagen. Vielen Dank für diese Brüder und Schwestern hier, die du hast in St. Gallen, dass sie uns mithelfen in Walzenhausen. Segne jeden Einzelnen dafür, dass wir miteinander dein Reich bauen dürfen. Du wirst wiederkommen. Du wirst eine neue Welt machen. Wir freuen uns auf diese Zeit, wollen aber in der Zwischenzeit treu sein, gehorsam sein und dir nachfolgen. Jeden Tag neu, mit deiner Kraft. Herr, und dass viele Menschen durch unser Leben gesegnet werden. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Ich möchte euch einen guten Sonntag wünschen, eine gute Woche und dass wir in Verbindung bleiben. Toll.
Danke vielmals.